Gemeinsam Glauben leben. Sie hören den Predigt-Podcast der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde The Rock Christuskirche aus Berlin-Spandau.
Mein Name ist
Manuel Nestler, kurz zu meiner Person. Ich gehöre definitiv zu den zerbrochenen Eiern, die wir gerade vorne gesehen haben. Ich bin einer von euch. Ich komme aus der Hoffnung.de Gemeinde in Blankenfelde. Ich bin 25 Jahre alt. Von Beruf bin ich Dachdecker. Ich war, glaube ich, öfter auf dieser Gemeinde als in dieser Gemeinde. Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und in der Hinsicht sehr gesegnet gewesen. Ich bin der Sohn von Johnny und Maren, die einige von euch vielleicht noch aus CGMG-Zeiten kennen werden. Und ich halte heute meine allererste Predigt. Ja. Danke. Bevor wir starten, möchte ich an dieser Stelle den Hut ziehen vor Leuten, die regelmäßig predigen. Ich will ganz ehrlich zu euch sein, die Ausarbeitung dieses Skripts war für mich eine Riesenherausforderung. Ich konnte abends nicht schlafen, weil mich der Gedanke ans Predigen wachgehalten hat. Das Schreiben selber war zäh und ging sehr langsam voran. Und dann kommt noch hinzu, dass Jürgen uns einen zeitlichen Rahmen von 35 Minuten gegeben hat. Und ich hatte nicht den geringsten Schimmer, wie viel man schreiben muss, um 35 Minuten mit Worten zu füllen, die dann auch noch Sinn machen sollen. Als ich dann ein bisschen was geschrieben hatte und dachte, okay, jetzt hast du ja schon was, habe ich die Stoppuhr rausgeholt und mal geguckt, wie viel das in Minuten ist. Ich kam auf 1,5. Und da wusste ich dann, okay, das wird ein gutes Stück Arbeit. Jetzt wisst ihr etwa, wer ich bin und wie meine letzten Wochen ausgesehen haben. Und jetzt zu den schönen Dingen, nämlich zur Bibel. Genau gesagt zu den Versen 12 bis 22 des 5. Kapitels des 1. Briefes an die Gemeinde in Thessalonich. Ich habe es mal andersrum gemacht, um den Verstand ein bisschen anzukurbeln. Sind wir alle wach? Ich werde uns an dieser Stelle eine Zusammenfassung der letzten 13 Predigten ersparen. Es sei nur gesagt, wir befinden uns fast am Ende des Briefes. Im letzten Abschnitt ging es um das Bereitsein der Gläubigen in Bezug auf den Tag des Herrn. Wir sollen diesen Tag nicht fürchten, sollen aber, weil wir Söhne des Lichts sind, wach und nüchtern sein. Der Abschnitt endet damit, dass Paulus schreibt, deshalb ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr das auch tut. Dann folgt der Text, um den es heute gehen soll. Wir bitten euch aber, Brüder, dass ihr die anerkennt, die unter euch arbeiten und euch vorstehen im Herrn und euch zurechtweisen. Und dass ihr sie ganz besonders in Liebe achtet, um ihres Werkes willen. Haltet Frieden untereinander. Wir ermahnen euch aber, Brüder, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen alle. Seht zu, dass niemand einem anderen Böses mit Bösem vergilt, sondern strebt allezeit dem Guten nach, gegeneinander und gegen alle. Freut euch allezeit, betet unablässig, sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist löscht nicht aus, Weissagungen verachtet nicht, prüft aber alles, das Gute haltet fest. Von aller Art des Bösen haltet euch fern. Ich werde den Text jetzt einmal mit euch durchgehen und danach nehme ich mir einen Vers raus und dann geht's in die Praxis. Mein Ziel ist, dass ihr etwas mitnehmt aus der Predigt. Ihr kennt es vielleicht, wenn man unter der Woche so gefragt wird, na, wie war die Predigt am Sonntag? Dann stehe ich manchmal da und kann den Kerngedanken gar nicht wiedergeben. Versteht mich nicht falsch, es liegt nicht am Prediger, sondern an meinem Eintagsfliegengedächtnis. Falls also noch jemand von euch ein Sieb zwischen den Ohren trägt, gibt es heute ein klares Ziel, das man sich leicht merken kann, nämlich die Gemeindeleitung in ihren Bemühungen sehen und sie ganz besonders in Liebe achten. Da will ich hin. Jetzt gehen wir einmal den Text durch. Wir bitten euch aber, Brüder, dass ihr die anerkennt, die unter euch arbeiten und euch vorstehen im Herrn. Um wen geht's? Um die Gemeindeleiter, habe ich schon verraten. Hier steht nicht explizit Gemeindeleitung. Wahrscheinlich deswegen, weil es damals noch keine Ämterstruktur gab, so wie wir sie heute kennen. Ich spreche aber an der Stelle von den Leitern, weil es die Sache etwas vereinfacht und um die geht es. Wen bittet Paulus? Er bittet die gesamte Gemeinde. Wobei speziell in diesem Vers natürlich die angesprochen sind, die keine leitende Funktion haben. Er sagt ihnen, hey, das sind Geschwister, die investieren Zeit, die strengen sich richtig an. Das bedeutet, sie arbeiten unter euch. Sie tun das, indem sie planen, organisieren und Verantwortung übernehmen, heißt, sie stehen euch vor. Außerdem übernehmen sie auch mal die unliebsame Aufgabe, ein ernstes Wort der Belehrung oder Warnung auszusprechen. um euch zurechtzuweisen. Das ist richtig Arbeit. Das Wort anerkennen kann auch mit erkennen oder sehen übersetzt werden, meint aber in diesem Kontext ein Anerkennen im Sinne von wertschätzen. Diese Geschwister sollen aber nicht nur anerkannt werden, sondern, und dann kommt der nächste Vers, ganz besonders in Liebe geachtet. Und Paulus schreibt den Thessalonichern im Kapitel davor, was aber die Bruderliebe betrifft, so habt ihr nicht nötig, dass man euch schreibt. Das war also schon eine ihrer Stärken. Und trotzdem verwendet er noch diese Steigerung, wenn es darum geht, die Ältesten zu achten und wertzuschätzen. Und zwar nicht, weil sie den Titel Älteste tragen oder weil sie immer die nettesten und coolsten Typen sind, die man einfach mögen muss. Kann gut sein, dass es bei euch so ist, ja, aber nicht deswegen, sondern wegen dem, was sie für die Gemeinde und für das Reich Gottes tun. Das, was wir gerade betrachtet haben, ist ihr Werk und um dieses Werkes willen sollen wir sie ganz besonders in Liebe achten. Als nächstes steht hier, haltet Frieden untereinander. Das erklärt sich eigentlich von selbst. Interessant ist aber, dass Paulus es an diese Stelle setzt, denn gerade eben ging es um Leiter, die uns zurechtweisen und im folgenden Vers darum, dass auch wir andere zurechtweisen sollen. Und genau zwischen dem zurechtgewiesen werden und dem andere zurechtweisen steht die Aufforderung, den Frieden zu halten. Wahrscheinlich, weil es an der Stelle einfach am schwersten ist. Niemand hört gerne ernste Kritik am eigenen Lebenswandel. Wir ermahnen euch aber, Brüder, Vers 14, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen alle. Wir kennen diesen Satzanfang, wir ermahnen euch, Brüder, hier kommt ein neuer Abschnitt. Und hier sind auch wieder alle Gemeindemitglieder angesprochen. Paulus gibt uns jetzt Anweisungen, wie wir uns denen gegenüber verhalten sollen, die eine Last für die Gemeinschaft sind. Und zwar geht es da um drei verschiedene Gruppen von Menschen, die unterschiedliche Arten von Zuwendung brauchen. Die Unordentlichen brauchen Zurechtweisung, die Kleinmütigen brauchen Trost und die Schwachen brauchen Annahme. Mit die Unordentlichen sind jetzt nicht die gemeint, bei denen es zu Hause aussieht wie Dresden 45, sondern unser Leben sollte einer Ordnung folgen, in der Disziplinlosigkeit und Sünde keinen Platz haben. Wir gehen beispielsweise jeden Sonntag in die Gemeinde, in den Gottesdienst und versäumen die Versammlung nicht. Oder wir gehen arbeiten, um unseren Lebensunterhalt zu verdienen und nicht anderen zur Last zu fallen. Tut das jemand nicht, lässt er lieber andere für sich arbeiten oder kommt sonntags eben nur, wenn es ihm mal passt, dann ist er an dieser Stelle gemeint und soll zurechtgewiesen werden. Das ist nicht allein Aufgabe der Ältesten, sondern wir alle sollen einander zurechtweisen. Mit die Kleinmütigen sind die gemeint, die schnell den Mut verlieren, denen Dinge schnell zu viel werden oder die ihre eigenen Stärken gerne mal unterschätzen. Auch wenn es anstrengend sein kann, sollen wir ihnen zuhören und sie immer wieder trösten und ermutigen. Es sollte uns auch nicht schwerfallen, denn so viel Trost und Ermutigung wie wir kann niemand sonst bieten. Jetzt gibt's noch die Schwachen. Hier geht's nicht um den Umfang des Oberarms, sondern es meint Schwäche in vielerlei Hinsicht. Also geistlich kraftlos, im Glauben schwach, körperlich krank oder auch finanziell hilfebedürftig. Während in vielen Gesellschaften die Schwachen gerne mal abgehängt werden und zurückgelassen, machen wir das genaue Gegenteil. Wir stärken sie, wo wir können, und wir begegnen ihnen mit Fürsorge. Das bedeutet, nehmt euch der Schwachen an. Der Vers endet mit, seid langmütig gegen alle. Wenn ich jetzt einen Unordentlichen zurechtweise oder einen Kleinmütigen tröste oder einem Schwachen mich annehme, dann soll ich dabei geduldig mit ihm sein. Ich soll nicht die Erwartungshaltung haben, dass er das sofort versteht und dankend annimmt und das nicht mehr vorkommt, sondern ich soll ihm die Zeit einräumen, die er braucht. Wo wären wir ohne die Geduld, die Jesus mit uns immer noch jeden Tag hat und hatte? Natürlich sollen wir nicht nur gegen diese drei Gruppen geduldig sein, sondern gegen alle, aber in dem Zusammenhang steht es und deswegen ist es an der Stelle besonders wichtig. Seht zu, dass niemand einem anderen Böses mit Bösem vergilt, sondern strebt allezeit dem Guten nach, gegeneinander und gegen alle. Es sollte klar sein, dass wir niemals das Recht haben, uns zu rächen. Es reicht auch nicht aus, den Rachegedanken zu unterdrücken. Stattdessen sollen wir nach dem Guten streben und dieses Streben wird auch mit Verfolgen oder Nachjagen übersetzt. Dafür braucht man ein konkretes Ziel. Ich kann ja nicht einfach nachjagen und da ist gar nichts, was ich nachjage. Und das ist in diesem Fall das Gute. Und wenn sich jetzt jemand mir gegenüber falsch verhält, ich bin aber fokussiert darauf, ihm Gutes zu tun und dem jage ich nach, dann ist es schwieriger, eine 180-Grad-Kehrtwende zu machen und auf einmal über Rache nachzusinnen. Mal ein Beispiel. Ich strebe dem Guten jetzt nach, indem ich es mir zur Aufgabe mache, Leute, die zum ersten Mal in die Gemeinde kommen, ein Stück weit aufzufangen. Also ich sorge dafür, dass sie nicht irgendwo alleine in der Ecke mit einem Kaffee stehen und keiner mit ihnen redet, sondern ich spreche sie an und ich interessiere mich für sie. Und dann begegnet mir einer dabei, der ist super unfreundlich und abweisend. So hat er die Frage, was will der eigentlich hier? Dann zeigen wir ihm nicht die kalte Schulter, damit er schnell wieder geht, sondern wir machen das Gegenteil. Wir vergelten nichts, sondern wir bemühen uns weiter um ihn und zeigen ihm, dass er hier willkommen ist. Vers 16. Freut euch alle Zeit. Paulus wünscht sich für die Gemeinde, dass sie von anhaltender Freude geprägt ist. Und gemeint ist hier natürlich kein aufgesetztes Dauergrinsen. Wir müssen keine Maske tragen, sondern wir sollen uns wieder und wieder vor Augen führen, dass wir die Gründe haben, uns zu freuen. Wir sind gerettet, egal was kommt. Wir sind gerettet. Als ich die Auslegung für diesen Vers geschrieben habe, saß ich so vor meinem Laptop. Freut euch alle Zeit. Passt irgendwie nicht. Ich war total frustriert, dass es so lange gedauert hat und dass ich schon seit einer Woche fertig sein sollte. Aber hey, ich bin gerettet. Freut euch alle Zeit. Eines Tages stehe ich Jesus von Angesicht zu Angesicht gegenüber und die Probleme, die ich hatte, zum Beispiel so eine Predigtausarbeitung, das ist eine blasse Erinnerung in der Vergangenheit. Und das ist so der Moment, wo man merkt, dass Freude nicht von den äußeren Umständen abhängen muss, sondern auf einer Tatsache gründet, die davon völlig unabhängig ist. Vers 17, betet unablässig. Hier keine Aufforderung, das Essen, Schlafen und Arbeiten für immer einzustellen, um wirklich unablässig, unaufhörlich zu beten. Ich glaube auch nicht, dass es so lange gut geht. Man kann das auf zwei Arten verstehen. Unablässig im Sinne von regelmäßig und auch als innere Einstellung. Also ich bin irgendwie im andauernden Gespräch mit Gott, wovon man jetzt nichts mitbekommt, wenn man beispielsweise konzentriert auf die Arbeit ist. Und ich habe regelmäßige Gebetszeiten nach dem Vorbild, das Jesus uns im Vaterunser gegeben hat. Es gibt also keine Auszeiten im Gebet. Eine gute Ehe kann ja auch nicht heißen, dass man sich den ganzen Tag anschweigt und dann nochmal am Abend für 5 Minuten überwindet, mit dem Partner zu reden. Stattdessen ist man im andauernden Dialog miteinander. Und dann gibt es auch regelmäßig Zeiten, in denen man intensiveren Austausch hat. Vers 18 sagt in allem Dank. Hier steht erstmal nicht, dass wir für alles danken sollen, egal wie schlecht es ist, sondern in allem. Also in jeder Lebenssituation. Egal was gerade los ist, an Gründen zu danken, mangelt es uns nicht. Gott will, dass wir... Wir können aber auch für scheinbar schlechte Dinge danken, ist noch wichtig. Denn Gott macht keine Fehler und wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Hier wird nochmal deutlich, dass es sich nicht um nett gemeinte Empfehlungen handelt, die Paulus hier ausspricht, sondern um den Willen Gottes. Gott will, dass wir Freudige, Betende und Dankende sind. Dazu die Ergänzung in Christus Jesus, denn in ihm hat er seinen Willen offenbart und nach ihm soll unser Denken und Handeln ausgerichtet sein. Jesus war voll Freude, Jesus war unablässig im Gebet und Jesus war erfüllt mit Dank. Die Verse 19 bis 22. Den Geist löscht nicht aus, Weissagungen verachtet nicht, prüft aber alles, das Gute haltet fest. Von aller Art des Bösen haltet euch fern. Man kann den Heiligen Geist auslöschen oder, wie es an anderer Stelle heißt, betrüben, weil er eine Person ist. Wir können den Geist auslöschen, indem wir sein Wirken unterdrücken oder sogar ganz verhindern. An dieser Stelle wird das im Zusammenhang mit prophetischen Reden genannt, was darauf hindeutet, dass die Thessalonicher demgegenüber zu kritisch waren. Hier wäre noch die Frage zu klären, was eine Weissagung oder Prophetie ist. Die Grundlage einer Weissagung ist kein innerer Eindruck oder so eine Art Bauchgefühl, sondern eine Offenbarung. Propheten werden im Alten Testament so definiert, in 4. Mose 12, Vers 6, und er sprach, hört doch meine Worte. Wenn ein Prophet des Herrn unter euch ist, dem will ich mich in einer Erscheinung zu erkennen geben. Im Traum will ich mit ihm reden. Wenn also jemand eine übernatürliche Erfahrung macht, wie sie gerade beschrieben wurde, dann soll er einerseits nicht ruhig gestellt werden Und es soll aber auch nicht alles einfach geglaubt werden, was er sagt. Nicht nur der, der weissagt, hat den Geist Gottes, sondern auch wir, die wir gläubig sind, haben ihn. Und er befähigt uns, anhand der Schrift zu beurteilen. So sollen wir also prüfen, ob es vom Geist kommt oder ob es ein menschlicher Gedanke ist und uns dabei von jeder Art des Bösen fernhalten. Soviel zur Auslegung. Jetzt soll und werde ich keine Anwendung zu allen 10 Versen machen. Das würde den zeitlichen Rahmen sprengen. Und es sind sowieso sehr praxisnahe Verse. Und ich habe euch mein Thema auch schon verraten. Die Gemeindeleitung in ihren Bemühungen sehen und sie ganz besonders in Liebe achten. Warum dieses Thema? Habt ihr schon mal erlebt, wie sich ein Gemeindeleiter an die Kanzel stellt und dann sowas sagt wie: Ey Leute, wisst ihr eigentlich, wie anstrengend es sein kann, so eine Gemeinde zu leiten? Habt ihr eine Ahnung, wie viel Zeit und Mühe ich investiere, damit hier alles läuft? Wäre es möglich, dafür ein bisschen mehr Dank und Anerkennung zu kriegen? Es wird in der Form noch nicht vorgekommen sein. Und deswegen werde ich das heute machen. Ziel ist ein Verständnis dafür, welche Haltung sich Gott von uns gegenüber den Gemeindeleitern wünscht. Und ich werde an der Stelle auf meinen reichhaltigen Fundus an Erfahrungen als Gemeindeleiter zurückgreifen, den ich gar nicht habe, weil ich dieses Amt noch nie ausgeführt habe. Aber mein Vater ist in der Gemeindeleitung und so habe ich vieles mitbekommen. Außerdem hat Jürgen mal in einer Predigt sehr ausführlich beschrieben, wie viel Spaß das alles macht. Ich habe zum Beispiel beobachtet, wie mein Vater, der eigentlich ein sehr glücklicher Mann ist, wer ihn kennt, weiß das, über längere Zeiträume hinweg Kummer hat und traurig ist über Probleme der Gemeinde und einzelner Geschwister. Das nimmt ihn richtig mit, wenn da Gespräche auf ihn zukommen, weil jemand falsche Lehren verbreitet oder Geschwister in Sünde fallen. An der Stelle wird klar, was für ein schwerer Dienst das sein muss. Schon die Seelsorge allein und dann noch die allgemeinen Aufgaben. Dafür möchte ich unsere Sinne etwas schärfen. Denn was leicht passieren kann, ist, man hört so jeden Sonntag seine Predigt in den schönen Räumlichkeiten, schickt die Kinder in den Kindergottesdienst und freut sich an der Musik. Man geht vielleicht auch mal mit auf eine Gemeindefreizeit und übersieht den Aufwand, der dahinter steht. Man nimmt das einfach nicht wahr. Das gilt es zu vermeiden und stattdessen einen Blick dafür zu bekommen, was es heißt, neben dem Privatleben noch eine Gemeindefreizeit zu planen. Mit gutem Input, Spieleabend, Kinderbetreuung, Frühstück, Mittagessen, Abendessen, mit Fleisch, ohne Fleisch, nur von glücklichen toten Kühen Fleisch, laktosefrei, glutenfrei, Anfahrt, Abfahrt, Musik, moderate Kosten, genug Plätze, Familienzimmer, Gruppenzimmer, Einzelzimmer, barrierefreie Zugänge und was nicht alles. Oder was es heißt, jeden Sonntag dafür zu sorgen, dass ein Prediger da ist und dass der Gottesdienst nicht nur rund läuft, sondern auch im gesetzlichen Rahmen der Datenschutzverordnung und der Corona-Schutzmaßnahmen. Was es heißt, Räumlichkeiten instand zu halten, nicht nur innen schön, sondern auch oben dicht. Obendrein dann noch das Management der Finanzen, also Miete, Gasrechnung, Stromrechnung, Frischwasser, das Dach ist schon wieder undicht, Wasser. Jürgen hat mich an der Stelle darauf hingewiesen, dass ihr sehr fortschrittlich seid und die vielen Aufgaben Leuten zugewiesen habt, die dafür verantwortlich sind, um die Last aufzuteilen. Bitte fühlt euch hier nicht auf den Schlips getreten, wenn ich fälschlicherweise eure Beiträge der Leitung zugesprochen habe. Ich habe den Teil ganz bewusst drin gelassen, weil es auch hier nicht schaden kann, einen Blick auch für diese Mühen zu kriegen. Heute ist aber die Gemeindeleitung Thema, deswegen will ich die Aufmerksamkeit vor allem darauf richten, was es heißt, um Brüder und Schwestern im Gebet zu ringen und sich ernstlich um sie zu sorgen, sich der Verantwortung zu stellen und Hirte zu sein, nachzufragen, wo keiner antworten will, Sünde im Leben anderer anzusprechen, die sie nicht hören wollen, jemanden aus der Gemeinschaft ausschließen müssen. Das können wirklich schmerzliche Erfahrungen sein. Und es kann passieren, dass man trotz der guten Absicht jemanden vor sich hat, der das anders sieht. Und dann kriegt man mal die geballte Kraft der Missachtung zu spüren. In seiner Abschiedsrede an die Ältesten der Gemeinde in Ephesus sagt Paulus in Apostelgeschichte 20, Vers 28: Habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Ich weiß, dass nach meinem Abschied grausame Wölfe zu euch hereinkommen werden, die die Herde nicht verschonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Paulus weiß, was es heißt, sich um das geistliche Wohlergehen seiner Gemeinde zu sorgen und Tag und Nacht im Gebet an sie zu denken. Und er weiß um die Mühen derer, die das mit ihm tun. Und genau deswegen schreibt er ganz besonders in Liebe achten um ihres Werkes willen. So, jetzt wo wir eine Vorstellung davon haben, was alles dazugehört, können wir uns endlich der Frage widmen, wie das genau aussieht. Und da fangen wir mit der logischen Reaktion auf die beschriebenen Mühen an. Loben, anerkennen und auch mal Danke sagen. Viele von euch kennen den Vers, Philipper 4, Vers 8. Übrigens, Brüder, alles, was wahr, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohltuend ist, wenn es irgendeine Tugend, wenn es irgendeinen Lob gibt, das erwägt. Für den Fall, dass sich jetzt jemand fragt, ja gut, wie viel muss ich denn loben und wie oft muss ich mich bedanken, habe ich einen kleinen Insider für euch, über den ich mich mit meinem besten Freund sehr regelmäßig beäumle. Und zwar, wenn einer von uns Essen aufgetan bekommt und die Frage aufkommt, wie viel möchtest du denn? Dann kommt die Antwort, alles was da ist, reicht mir völlig. Ich bin schon mit ganz viel zufrieden. Und das ist so die Haltung, die wir zum Loben und Danken haben sollten. Wir wissen auch eigentlich alle, wie schön es ist, wenn man sich anstrengt und Herzblut in eine Person oder Sache investiert und es jemand überhaupt nur bemerkt. Das ist schon schön. Dann noch ein lobendes Wort und ein ehrliches Hey, Dankeschön. Das ist es. Und es liegt auf der Hand, dass das gerade die brauchen, die sich für uns anstrengen und sich investieren. Besonders die Leitung, aber auch die anderen Geschwister, die treu ihren Dienst in der Gemeinde leisten. Dass man vielleicht auch mal zum Laienprediger geht, der sich dann seine erste Predigt gewagt hat und sagt, du, vielleicht wird's nächstes Mal besser. Und beim Thema Liebe achten gibt's natürlich auch klare No-Gos. Sachen, die einfach nicht passieren dürfen. Thema Verleumdung. Schlechtes Reden. Oder was wird in Deutschland sehr gerne gemacht? Richtig, es wird gerne rumgemeckert. Über dies und das und den Politiker und die Benzinpreise, wir kennen das. Ich habe auch mal ein Bild gesehen mit einer Aufzählung, was lecker auf verschiedenen Sprachen heißt. Auf Englisch delicious, auf Italienisch delizioso, auf Spanisch delicioso und dann kam es auf Deutsch. Ja, für den Preis kann man nicht meckern. Das ist zwar in dem Fall ganz witzig, aber die Einstellung hat in einer Gemeinde nichts verloren. Wir meckern nicht und wir murren auch nicht. Und schon gar nicht gegen die, die uns vorstehen. Es darf nicht passieren, dass ein Mitglied der Gemeinde negativ über die Leitung spricht. Im Psalm 101 geht es unter anderem darum, wie man mit denen umgehen soll, die das tun. Es heißt in Vers 4 und 5, ein verkehrtes Herz soll von mir weichen. Böses will ich nicht kennen. Wer seinen Nächsten heimlich verleumdet, den will ich stumm machen. Wer stolze Augen und ein hochmütiges Herz hat, den will ich nicht dulden. Oder in Sprüche 16, Vers 28. Der Mann der Falschheit lässt zankfreien Lauf und ein Verleumder entzweit Vertraute. Also, wir reden nicht schlecht. Über niemanden, schon gar nicht gegen die Ältesten. Und wenn es jemand anders tut, dann hindern wir ihn daran. Wenn ich jemanden ganz besonders in Liebe achte, dann sind mir die Wünsche, die er hat, ein Anliegen. Wenn ihr also irgendwie mitbekommt, dass ein Gemeindeleiter beispielsweise sowas sagt wie ja, ich fände es echt schön, wenn sich mal jemand um den Rasen kümmern könnte. Dann seid ihr dran, ja, ich, hier, Rasen, super Sache, mache ich. Die Hecke, soll ich die auch gleich noch schneiden? Also, ihr versteht, was ich meine. Aufmerksam sein für ihre Wünsche und bereit sein, sie zu erfüllen. Das reicht aber noch nicht. Das wäre eher so in Liebe achten. Wir sollen aber ganz besonders in Liebe achten. Und um das zu tun, muss man sich auch mal hinsetzen und überlegen, was man jemandem Gutes tun kann. Und dabei auch mal kreativ sein. Wie wär's denn mit einer Reise auf dem Kreuzfahrtschiff von Tahiti nach Raiatea für 2 Personen? Ich habe mal geschaut, gibt's unter 3000 Euro. Alternativ, einfach mal eine Postkarte schreiben. Mal eine Packung Pralinen vorbeibringen. Am besten Mon Cherie. Super für Älteste, weil ich kenne niemanden, der unter 40 ist und die ist. zum Essen einladen, einen Gutschein schenken, sich überlegen, mit welcher kleinen Geste man Freude schenken und der Wertschätzung Nachdruck verleihen kann. Ihr erinnert euch, ich habe am Anfang der Predigt den Hut gezogen, vor Leuten, die regelmäßig predigen. In Bezug auf die Gemeindeleiter sollen wir das aber nicht machen, weil das reicht einfach nicht. Das heißt zwar ein bisschen den Respekt erweisen, aber es ist zu wenig. Wir sollen die Arbeit sehen und erkennen, dass da Menschen sind, die um uns besorgt sind. Wir sollen sie dafür loben und anerkennen. Wir sollen kein schlechtes Wort über sie verlieren und diejenigen abhalten, die das tun. Wir sollen auf ihre Wünsche achten und überlegen, wie wir unsere Wertschätzung praktisch demonstrieren können. Wir sollen sie ganz besonders in Liebe achten, um ihres Werkes willen. Dazu wünsche ich uns Gottes Segen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen zu unserer Gemeinde finden Sie im Internet auf www.weil-gott-dich-liebt.de. Wir wünschen Ihnen Gottes reichen Segen. Bis zum nächsten Mal.